Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, und zwar Kapitel 3, Abvers 11. Wir fahren also fort in unserer Predigtserie über den ersten Johannesbrief und kommen heute zu dem Abschnitt 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 11 bis 18. 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 11 bis 18. Wir hören dort: Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. So lautet der erste Vers unseres Abschnittes, und damit haben wir gleich das Thema unserer Predigt erhalten. Es geht um das Thema einander lieben. Den Bruder, die Schwester lieben. Und der Apostel Johannes macht uns hier in diesem Abschnitt auf drei Punkte aufmerksam. Wir wollen drei Punkte beachten. Das erste: Liebe. Das ist ein Befehl. Ihr sollt einander lieben. Kapitel 3, Vers 11. Dann zweitens die Verse 12 bis 15. Liebe üben. Und was ist der Gegensatz dazu? Johannes zeigt dir den Gegensatz auf zwischen Liebe und Hass. Was ist Hass? Genau. Und der dritte Punkt. Ich habe ihn überschrieben mit Liebe konkret. Was meint es praktisch, Liebe zu üben? Die Verse 16 bis 18. Also erstens, Liebe ist ein Befehl. Zweitens, Liebe üben. Und was steht dazu im Gegensatz? Hass. Und drittens, Liebe konkret. Was heißt es praktisch, Liebe zu üben? Die Verse 16 bis 18. Ihr Lieben, wir hatten es schon so oft gesagt, und ich wiederhole es auch heute im Blick auf den ersten Johannesbrief. Es hatte sich hier in die Gemeinden, an die Johannes schreibt, gnostisches Gedankengut eingeschlichen. Da gab es Leute, die diese Ideen verbreiteten, und sie suchten, die Glaubenden zu beeindrucken, Eindruck auf sie zu machen. Sie hätten höhere Erkenntnisse, so gaben sie vor, oder bedeutendere, tiefere Erleuchtungen. Heute würde man vielleicht sagen, diese Leute betrachteten sich selbst als geistlich elitär, besser als andere, höher als die anderen. Und als Entgegnung auf diese Ideen weist der Apostel Johannes gleich im ersten Kapitel seines Briefes auf den Gegensatz hin, auf den Unterschied hin zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch, er ist sündig. Er ist, wie Johannes es hier schreibt, er hat Sünde. Auch der Christ. Auch der Christ. Vergiss das nicht. Und Gott dagegen, er ist Licht. Er allein ist Licht. Und in ihm ist absolut keine Finsternis. In ihm, nicht in dir. Mit dieser Feststellung deckt der Apostel gleich von vornherein den geheimen, den religiösen Hochmut dieser Leute auf. Diese Leute, sie bildeten sich ein, in ihrem frommen Enthusiasmus besonders fromm, besonders geistlich zu sein. Und Johannes piekt hier gleichsam hinein wie in einen Luftballon. Und im Anschluss daran zeigt der Apostel dann anhand von 5 Kriterien auf, was es denn nun heißt, ein Christ zu sein. Die Verse 3 bis 6 aus Kapitel 2. Ich habe es genannt, das moralische Kriterium. Suchst du den Geboten Gottes gehorsam zu sein? Oder ist dir das im Grunde gleichgültig? Die Verse 7 bis 11, das Kriterium der Beziehung zu meinem Bruder. Liebst du deinen Bruder, deine Schwester? Die Verse 12 bis 14, der Ausrichtung in deinem Leben. Egal wie lange du schon Christ bist, suchst du Gott zu erkennen. Die Verse 15 bis 17, ich habe es genannt, das Kriterium der Lebenspraxis. Was ist deine Einstellung zur Welt? Und dann sehr ausführlich die Verse 18 bis 27, der Blick auf die gesunde Lehre. Interessiert es uns, was gesunde Lehre ist, oder ist dir das eigentlich gleichgültig? Und im Anschluss daran kommt Johannes auf dieselben Themen wiederum zu sprechen, aber er spitzt es jetzt zu. Wir haben letztes Mal schon gesagt, man kann es eigentlich in 3 Worte zusammenfassen. Dem Wort der Gerechtigkeit, der Liebe und der Wahrheit. Und die Merkmale, die in diesen 3 Worten zum Ausdruck kommen, so sagt Johannes, sind die Kennzeichen eines Christen. Gerechtigkeit, Liebe und Wahrheit. Und jetzt zugespitzt kontrastiert Johannes diese 3 Punkte mit den jeweiligen Gegensätzen. Kapitel 3, die Verse 4 bis 10, wir sahen es das letzte Mal. Ein Christ ist jemand, der aus der wahren Gerechtigkeit Gottes lebt. Zweitens, die Verse 11 bis 18. Ein Christ ist jemand, der seine Brüder liebt. Und das heißt auch, er sucht sie. Er verschließt nicht sein Herz vor ihnen, wie Johannes es in unserem Abschnitt einmal umschreibt. Und drittens, die Verse 19 bis 24 von Kapitel 3. Er kennt und er sucht die Wahrheit. Es geht also heute um den Gegensatz zwischen Liebe und Hass. Wenn du ihn nicht liebst, so sagt Johannes hier, dann hasst du ihn. Auf diesen Gegensatz zwischen Liebe und Hass hatte der Apostel Johannes bereits in Kapitel 3, Vers 10, also in dem vorherigen Abschnitt, kurz das angesprochen. Ich lese noch einmal diesen Vers, Kapitel 3, Vers 10, wo Johannes schreibt, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Johannes weist hier also darauf hin, dass diejenigen, die die Gerechtigkeit empfangen haben, die sie tun, dieselben sind, die auch ihre Brüder, ihre Schwestern lieben. Und damit ist der Übergang hier zu dem zweiten Thema der Liebe gegeben, zu dem Thema Liebe, den Bruder zu lieben. Das erste, auf das Johannes hier hinweist, ist, dass wir einander lieben sollen, das ist die Botschaft von Anfang an. Mit anderen Worten, das, was der Apostel hier schreibt, ist nichts Neues. Und auch darauf, dass dieses Thema nicht etwas Neues ist, sondern ein altes Thema ist, hatte Johannes bereits hingewiesen in Kapitel 2, Vers 7. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes, das ihr von Anfang an hattet. Was meint das von Anfang an? Nun einmal von Anfang an, als Jesus Christus auf diese Erde kam. Was war seine Botschaft? Gott liebt dich. Gott liebt dich. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Neu ist diese Botschaft, weil der Sohn Gottes uns gezeigt hat, was Liebe ist. Aber das Thema der Liebe lässt sich noch weiter zurückverfolgen. Denken wir an die Gesetzgebung Gottes am Sinai. Wir hörten es heute in der Lesung des Gesetzes, 3. Mose 19. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wir können noch weiter zurückgehen. Wir können zurückgehen an den Anfang der Weltgeschichte. Bereits im Garten Eden beschenkte Gott Adam und Eva mit der Gabe, dass sie einander lieben sollten und es auch konnten. Die Botschaft der Liebe, sie ist so alt wie die Menschheit. Und an diese Botschaft erinnere ich euch erneut, so schreibt Johannes, Kindlein, ihr sollt einander lieben. Kinder, ich schreibe euch, dass ihr einander lieben sollt. Liebe, also ein Befehl, ein Soll? Mal ehrlich, ist es nicht störend, dass der Apostel Johannes so mit dem Thema der Liebe beginnt? Nicht in unserer Gesellschaft steht Liebe und Gebot auf jeden Fall häufig einander gegenüber. Normalerweise meint man heute, Liebe, das ist nicht ein Befehl, das ist eine Art Instinkt, eine Art Affekt, das ist eine Emotion, ein Gefühl. Da kommt es dann merkwürdig rüber, dass wir nicht nur im Alten Testament, in den Büchern Mose lesen, du sollst deine Nächsten lieben, sondern auch bei dem Herrn es gehört haben. Ein neues Gebot gebe ich euch und schließlich auch hier in unserem Abschnitt. Kindlein, ich schreibe euch, dass ihr einander lieben sollt. Was heißt das? Nun, das heißt zunächst einmal, dass Liebe nicht etwas Freibleibendes ist. Es ist nicht eine Option, wie man heute zu sagen pflegt. Sondern Liebe ist das, aber auf sicher ein vorrangiges Zeichen unserer Beziehung zu Gott. Es ist das Zeichen schlechthin unserer Glaubensbeziehung zu Gott. Von dem der Apostel Paulus einmal sagt, dass unser Glaube sich auswirkt in der Liebe. Galater 5, Vers 6. Wir würden also das Gebot, von dem Johannes hier sagt, missverstehen, wenn wir meinen würden, Johannes würde hier sagen, arbeite dich selbst in der Liebe empor. Streng dich an, ordentlich zu lieben, denn es ist ja schließlich ein Gebot. Nein, das sagt Johannes hier nicht. Stattdessen schreibt der Apostel, wenn du ein wahrer Glaubender bist, dann hast du durch den Geist Gottes die Liebe Gottes empfangen. Und aus dieser empfangenen Liebe, aus dieser Liebe, die dir von Golgatha entgegenstrahlt, kannst du dann auch deinen Bruder lieben. Dann lebst du aus den Verheißungen der Heilsbotschaft des Evangeliums, aus dem Evangelium der Gnade. Oder so, wie wir es am Freitag hörten in der Bibelstunde, aus dem Gnadenbund Gottes. Dann wirst du deinen Bruder lieben, nicht im Sinn eines Instinktes, sondern im Sinn einer Entscheidung. Das ist wichtig. Völlig gleichgültig, was auch immer Gott in deinem Leben tut, was auch immer du für Anfechtungen, vielleicht auch von Seiten der Gnostiker, erfährst. Und du dann vielleicht von deiner Natur aus dich in irgendein Schneckenhaus zurückziehst, in dein Selbstmitleid. Warum immer ich, warum nicht die anderen? Durch den Geist Gottes bringst du dann als Frucht dieses Geistes auch die Liebe hervor. Es ist tatsächlich vergleichbar wie ein Baum, der dann zu seiner Zeit Früchte bringt. Und dann werden wir vielleicht sogar auch unsere Anfechtungen anders verstehen. Von Natur aus würden sie uns ganz sicher dahin führen, dass wir uns zurückziehen in unser Schneckenhaus. Aber durch den Geist Gottes können sie uns dann dazu führen, dass wir mehr Erbarmen bekommen mit unserem Bruder, mit unserer Schwester, mehr ein Herz bekommen voller Mitleid und Geduld und Langmut mit unserem Bruder. Einmal eine Frage an uns Eltern. Warum geben wir uns eigentlich so viel Mühe, unsere Kinder zu erziehen, sie immer und immer wieder zu ermahnen? Warum eigentlich? Da gibt es sicher unterschiedliche Gründe. Aber warum tun wir das so intensiv? Nun, ein Grund ist nicht vielleicht, sicher, ganz sicher nicht alles, aber ein Grund ist sicher, weil wir als Eltern wollen, dass unsere Kinder ihren Platz in der Familie erkennen, verstehen und auch annehmen. Nicht, du hast deinen Familiennamen. Und wenn du zu dieser Familie gehörst, dann solltest du dich auch so verhalten, wie es in dieser Familie üblich ist. Genau das sagt Johannes hier in Vers 12. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann verhalte dich bitteschön nicht wie Kain, der aus dem Bösen war, der seinen Bruder ermordete. Wenn du zur Welt gehörst, zu der weltlichen Familie, zu der Familie dieser Welt, ja, dann kannst du dich aufführen wie Kain, der seinen Bruder ermordete, der kalt war in seinem Herzen, den es nicht kümmerte, wie es um seinen Bruder steht, im Gegenteil, der ihn umbrachte. Wenn du aber zur Familie Gottes gehörst, dann wirst du Liebe üben. Dann wirst du dein Herz nicht verschließen, denn das ist das Merkmal der Familie Gottes. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt unserer Predigt, die Verse 12 bis 15, in denen der Apostel Johannes hier den Gegensatz zwischen Liebe und Hass uns aufzeigt. Lasst uns einander lieben, also uns nicht so verhalten wie Kain, der aus dem Bösen war, der seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weshalb erschlug er ihn? Antwort, die Johannes hier gibt: weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Und im Gegensatz dazu dann Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Und wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod, sagt Johannes. Jeder von uns, auch die Kinder unter uns, kennen die Ereignisse von Kain und Abel. Nicht beide Brüder traten vor das Angesicht Gottes. Sie wollten ein Opfer darbringen. Abel brachte ein Lamm aus seiner Herde und Gott hatte daran Wohlgefallen. Kain kam ebenfalls, brachte von den Erträgen des Feldes Gemüse und Früchte. Aber Gott war daran nicht erfreut. Warum eigentlich nicht? Was war der Unterschied? Nun, man könnte sagen, Gott sah es in Gnaden an. Dann betonen wir die souveräne Gnade Gottes. Aber Johannes weist hier auf etwas anderes hin. Ich will es einmal so formulieren: Kain, er hatte eine weltlich orientierte Religion. Abel hatte eine Religion, einen Glauben, der auf Gott gegründet war. Kain war ganz zweifellos religiös, sonst hätte er nicht geopfert. Aber er war der Überzeugung, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mich um meine Ernteerträge bemüht. Ich habe gesät, bewässert, geerntet und nun bringe ich dieses vor Gott. Gott hat gegeben und ich gebe das nun. Das klingt vernünftig. Das Problem dabei war, keiner hatte darauf verzichtet, seine Eltern Adam und Eva zu befragen. Denn seine Eltern, die hätten ihm sagen können, dass Gott eben nicht in einer eigenmächtigen Weise geehrt werden will, sondern nach dem Sündenfall immer in Verbindung mit Blut. Unmittelbar nach dem Sündenfall hatte Gott selbst ein Tier geschlachtet, also Blut vergossen. Er hatte es in Stücke geschnitten und er hatte das Fell genommen, um Adam und Eva zu bedecken. Ohne Blutvergießen gibt es keine Bedeckung der Sünde. Das, genau das, hatte Kain nicht beachtet. Als Kain bemerkte, dass Gott sein Opfer nicht angenommen habe, da führte das bei ihm nun nicht zur Umkehr. Da führte das nicht bei ihm zu einer Neubesinnung, sondern stattdessen zur Eifersucht, zum Neid, zum Ärger. Und dieser Ärger, dieser Neid, diese Eifersucht gegenüber seinem Bruder, er steigerte sich in Hass. Und dies führte dann schlussendlich zur Ermordung seines Bruders Abel. Hinterrücks brachte er ihn um. Es geht heute Morgen nicht darum, dass jeder Hassende seinen Bruder tatkräftig umbringt, wahrlich nicht. Aber lassen wir es einmal dahingestellt, ob er ihn nicht in seinem Herzen umbringt. Ganz einfach dadurch, dass er ihm den Tod herbeiwünscht, sozusagen die Pest an den Hals wünscht. Aber wir sagen Folgendes hier. Ausschließlich durch das Opferblut haben wir Zugang zu Gott, dem Vater. Und wenn wir einen anderen Weg einzuschlagen versuchen, um zu Gott zu kommen, dann werden wir nicht zu Gott kommen. Und wir werden niemals lernen, unseren Bruder zu lieben. Denn dann nehmen wir ihn immer nur wahr als unseren Konkurrenten. Und dann werden wir niemals in der Lage sein, ihn wahrhaftig zu lieben. Er hasste seinen Bruder Abel nicht deswegen, weil Abel ein guter Mensch war und Kain eben ein schlechter, so im moralisierenden Sinn. Weil Abel nett war und Kain eben nicht so nett. Weil Abel freundlich war und Kain eben nicht. Sondern Kain fing seinen Bruder an zu hassen, weil er erfasste, dieser Abel, er hat eine andere Religion. Einen anderen Glauben. Abel, er lebte aus dem blutigen Opfer. Nicht wahr, wenn du zu anderen Menschen nett bist, sie gut behandelst, ihnen schmeichelst, ihnen kurzum ein gutes Gefühl gibst, dann werden sie dich bestimmt nicht hassen. Aber warum werden Christen eigentlich gehasst? Was ist der Grund? Warum schreibt Johannes das hier so deutlich? Und ein Grund ist, weil sie immer eines rüberbringen. In mir selbst ist keine Gerechtigkeit. Es gibt nur einen einzigen Weg der Rettung. Durch das Blut. Durch das Blut des Lammes. Durch das Blut des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Und wenn du diese Wahrheit anderen rüberbringst, dann werden sie dich dafür hassen. Denn sie realisieren vielleicht schneller, als du dir das klar machst. Diese Menschen, sie leben aus einer anderen Quelle. Aus einer gewissen Perspektive erläutert uns der Apostel Johannes auch hier, was ein Christ ist. Zunächst sagt er, wer nicht ein Christ ist. Nicht ein Christ ist nicht jemand, der Gott durch seine selbstbestimmte, weltlich orientierte Religiosität verehrt. Der Gott so verehrt, wie er selbst sich das vorstellt. Etwa im Sinn, Gott gibt seinen Segen zu meinen Leistungen. Eine Hand wäscht die andere, um es mal etwas salopp zu sagen. Nein, ein Christ ist jemand, der Gott durch den von Gott selbst geoffenbarten und geschaffenen Weg des Blutes sucht und ihn so verehrt. Auf diesem Weg Friede mit Gott sucht. Und so erläutert Johannes tatsächlich in Vers 14, also im Anschluss daran, was ein Christ ist. Er schreibt hier, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Ein Christ, das ist nicht mehr länger ein Mensch dieser Welt, sondern er ist jemand, der den Bruder, die Schwester sucht, der liebt. Und wir erkennen, dass wir vom Tod zum Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Ein Christ ist also jemand, der von einem Raum in den anderen hinübergegangen ist, gleichsam von dem Raum des Todes in den Raum des Lebens. Er war tot in seinen Übertretungen und Sünden, in seinem ewigen Kreisen um sich selbst. Und er ist nun in einen Bereich des Lebens hineingetreten, in einen neuen Raum, soll ich sagen, in den Bereich des Lebensfürsten, des auferstandenen Herrn. Ein Christ ist jemand, der einst unter der Herrschaft der Welt und der Sünde stand, aber nun ist er in die Herrschaft und unter die Herrschaft von Christus getreten. Ein Christ, das ist jemand, der Tod war. Das ist Vergangenheit. Der Tod war gegenüber Gott und der nun in einer lebendigen Beziehung zu diesem Gott steht. Ein Christ, das ist jemand, der Tod war gegenüber den Erweisungen der Gnade Gottes und der nun im Meer der Gnade Gottes getränkt ist. Ein Christ, das ist jemand, der tot war gegenüber dem Wunsch, Gott zu dienen und der nun Gott mit Freuden dient. Ein Christ, das ist jemand, der tot war gegenüber dem blutigen Weg des Heils, der Errettung und der nun sein Heil, seine Rettung, sein Leben einzig und allein in dem Opferlamm Gottes auf Golgatha gefunden hat. Und so sagt es Johannes hier, er ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Das ist ein Christ. Und schließlich verkündet Johannes uns hier noch, wie ein Christ handelt. Er liebt seinen Bruder. Das Wort sagt uns hier, ein wahrer Glaubender liebt, das heißt, er denkt an den anderen. Und wer diesen Blick, diese Ausrichtung auf den Nächsten geschenkt bekommen hat, der darf wissen, dass er vom Tod ins Leben übergegangen ist. Eben diese Aussage kann uns unmöglich kalt lassen. Sie kann uns unmöglich nicht berühren. Sie stellt uns vor die unmissverständliche Frage, wie ist es in deinem Leben? Liebst du deinen Bruder, deine Schwester? Oder verschließt du dein Herz vor ihm? Nicht, was du mit deinen Worten sagst, ist wichtig, sondern wie dein Herz ihm gegenüber ist. Und wenn du behauptest, ein Christ zu sein, nun, dann gibt es mindestens einen Bruder, eine Schwester, der du Liebe zu erweisen hast. Nicht nur aus anderen Stellen der Heiligen Schrift wissen wir, dass wir alle Menschen lieben sollen, sogar unsere Feinde. Aber lassen wir das jetzt mal. Reden wir darüber jetzt mal nicht. Nicht manchmal wird unsere Liebe so global, so globalisiert, dass sie keinen Inhalt mehr hat. Fast denkt man hier an einen minderwertigen Schlager. Gildo hat euch alle lieb oder ähnliches. Hier hat Liebe auf jeden Fall Inhalt. Gleich in den nächsten Versen macht der Apostel unmissverständlich deutlich, welchen Inhalt die Liebe hat. Und hier geht es darum, dass du deinen Bruder, deine Schwester lieben sollst. Aber wie ist die Wirklichkeit? Nicht, da gibt es Vorbehalte, Reserven gegenüber meinem Bruder, meiner Schwester. Vielleicht erwachsen aus Enttäuschungen. Vielleicht führt das manchmal zu Bitterkeit. Da gibt es auch Neid, Eifersucht. Warum er und nicht ich? Warum immer ich und nicht er? Da gibt es dieses Unterschwellige, den anderen ausstechen wollen. Diese negative Haltung in unserem Herzen. Durch den Heiligen Geist verkündet Johannes hier: Wenn diese Haltung da ist, in deinem Herzen, dann tust du gut daran, auch einmal zu fragen: Hast du Leben aus Gott? Und dann kann es möglicherweise sein, dass der eine oder der andere bekennen muss: Ich hatte noch niemals Leben aus Gott. Aber auch Folgendes ist denkbar. Ich erinnere da an einen Diener Gottes. Er lag nach einem langen, dienstaufreibenden Leben im Sterben. Und dort auf seinem Sterbebett, da geriet er in große Anfechtungen. Brüder kamen zu ihm, wollten ihn trösten, ermutigen. Und einmal fragte er einen: Sage mir, was ist eigentlich der kleinste Hinweis, dass Gott überhaupt jemals in meinem Herzen gewirkt hat, dass der Heilige Geist in meinem Herzen gearbeitet hat? Und dieser Mann gab ihm zur Antwort, und er wies hier auf dieses Wort hin, auf diesen Vers: Wir wissen, dass wir vom Tod ins Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Und das war in dieser Sterbestunde für diesen Mann eine Entlastung. Nicht in dem Sinn, bitte missverstehen wir das nicht, dass er sein Heil, seine Rettung auf seine guten Werke stützte, sondern in dem Sinn, dass er wusste: Nein, meine Brüder, meine Schwestern, sie waren mir nicht gleichgültig. Also muss doch der Heilige Geist in meinem Herzen gewirkt haben. Nicht ein Beweis, aber ein Hinweis. Ein Hinweis in einer schweren Stunde. Also muss doch Gott durch seinen Geist an meinem Herzen gewirkt haben. Ich bitte hier wirklich, dass wir uns nicht missverstehen. Johannes spricht einmal von Menschen, die konnten sogar Dämonen austreiben im Namen Jesu. Und Jesus muss ihnen sagen: Ich kenne euch nicht. Aber wenn du deine Brüder, deine Schwester liebst, wenn du nicht permanent darum bemüht bist, ihre Schwachheiten aufzudecken und dich darin zu sonnen und zu baden, sondern dich im Gegenteil darum bemühst, sie zuzudecken, dann ist das gewirkt durch den Heiligen Geist. Wenn du dagegen dein Herz verschließt gegenüber deinen Brüdern und Schwestern, gegenüber der Gemeinde, die da ist, die Braut Christi, dazu sagt Johannes, und das bitte lasst uns auch voll und ganz zur Kenntnis nehmen, dann hast du kein Leben aus Gott. Das sagt er hier. Ich habe euch nie gekannt. Kommen wir zum dritten Punkt der Wortverkündigung heute Morgen. Was heißt es konkret, seinen Bruder und seine Schwester zu lieben? Und diese Frage beantwortet uns der Apostel Johannes in den Versen 16 bis 18. Und Johannes weist hierhin auf zwei Punkte. Zunächst Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Christus, sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Den Bruder zu lieben, das heißt also konkret, selbstlos zu sein, ihm opfernd zu dienen. Es heißt, sich so zu verhalten, wie Christus das vorgemacht hat. Ich wiederhole es: Liebe, so schreibt hier Johannes, ist selbstlos opfernder Dienst. Wenn du wissen willst, so sagt Johannes, was Liebe ist, dann schau auf Jesus. Er hat sein Leben dargelegt. Das ist Liebe. Das ist sein Versöhnungswerk. Natürlich ist unser Heiland Jesus Christus mehr als ein Vorbild, als ein Modell für uns. Ich verscheue es nicht geradezu, das Wort Vorbild oder Modell im Blick auf Jesus zu verwenden. Jesus, er opferte sich für selbst. Er legte seine Vorteile, seine Interessen zur Seite. Das kannst du von ihm lernen. Er kümmerte sich nicht um seine Vorrechte, als er in der Gestalt Gottes war. Er erniedrigte sich bis zum Kreuz. Und er hing an diesem Kreuz für 6 lange Stunden. Das Blut ist tropfte aus seinen Wunden. Und dabei wurde er von den Menschen verlacht, verhöhnt und verspottet. Er gab sein Leben dahin für uns. Gekreuzigt, der Gerechte für die Ungerechten. Das ist Liebe. Johannes sagt damit aber auch, kümmere dich nicht so furchtbar lange um das, was die Gnostiker dir alles erzählen, welche Spekulationen sie entwerfen und was sie alles so von sich selbst erzählen, denn das ist bezeichnend. Sie reden immer über sich. Sondern geh im Geist zum Kreuz auf Golgatha. Dort findest du Liebe. Dort findest du das Heil. Dort findest du das Evangelium. Und dann? Bist du dann bereit, dein Leben für deine Brüder und deine Schwestern zu opfern? Das ist wirklich die Frage. Wahre Liebe, so Johannes, tut das. Wirkliche Liebe, sie sucht den Bruder, die Schwester. Das Höchste, das Beste, es ist nicht einfach eine gute Erziehung, eine gute Bildung, ein noch größeres Haus oder ein besseres Haus, ein besseres Auto, mehr Erfolg. Das höchste Gut ist Leben aus Gott, ewiges Leben, ist Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und wie liebte Gott, der Vater, sein Volk in Jesus? Indem er seinen Sohn dahingab. Gott gab es nicht zu 10%. Er gibt nicht nur Teile von sich weg, nein, er gibt sich ganz. Zu 100%. Gott gibt Liebe. Ja, mehr noch, wir werden es im nächsten Kapitel hören. Gott ist Liebe. Da gab es einen Bruder. Er schmuggelte und verteilte Bibeln in der Türkei. Und schon öfters wurde er deswegen geschnappt und landete dann im Gefängnis. Aber er liebte seine Brüder und seine Schwestern und er machte weiter. Und eines Tages wurde er von den türkischen Behörden wieder erwischt. Sage uns, für wen sind die Bibeln bestimmt? Sonst foltern wir dich. Und seine Antwort: Ich werde es nicht sagen, es sind meine Brüder und meine Schwestern, ich werde sie nicht verraten. Eher werde ich sterben. Sie schleppten ihn in einen Raum. Erst drohten sie ihm. Dann quälten sie ihn mit Elektroschocks. Sie rissen ihm die Fingernägel aus, eine nach dem anderen, und immer wieder nach jedem fragten sie ihn: Für wen sind die Bibeln bestimmt? Dann setzten sie fort mit den Fußnägeln, eine nach dem anderen. Sie hingen ihn umgekehrt an die Zelldecke mit dem Kopf nach unten auf, schlugen ihn, steckten seinen Kopf in einen Eimer mit Wasser, bis er fast erstickte. Doch er blieb standhaft. Ich werde meine Brüder, meine Schwestern nicht verraten. Lieber sterben, als sie verraten. Schließlich gaben sie auf. Sie nahmen ihn, packten ihn in ein Auto, fuhren ihn irgendwo in die Wildnis und warfen ihn dort in einen Graben. Durch Gottes Vorsehung fand ihn dann eine Missionarsfrau. Sie nahm ihn, brachte ihn in ein Haus, verband seine Wunden und hörte seine Geschichte und berichtete sie. Ihr Lieben, das ist Liebe. Wir sind schuldig, unser Leben hinzugeben, lieber zu sterben, als meinen Bruder, meine Schwester verraten. Aber Johannes weiß auch, dass nicht jeder in einer solchen Situation sich befindet. Und so schildert er in dem folgenden Vers eine, ich sage mal, mehr normale Situation, Vers 17. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleidend sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Was sagt Johannes hier? Johannes sagt Folgendes. Es kann sein, dass wir nicht immer große Opfer geben, dass es nicht gleich um unser Leben geht. Es kann sein, dass wir nicht blutend verrecken im Straßengraben, weil wir unsere Brüder oder Schwestern nicht verraten wollten. Aber bist du bereit, deinem Bruder das zu geben, was er benötigt, wenn er Mangel hat? Oder so, wie es hier in Vers 18 formuliert ist, dass wir eben nicht nur mit Worten, nicht nur mit unserer Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Er mag materielle Nöte haben. Du hast etwas Geld flüssig. Kannst du wirklich dein Herz vor ihm verschließen? Aber es geht hier nicht nur um Geld. Erinnern wir uns einmal an eine Begebenheit aus dem Leben Jesu, als er hier auf der Erde weilte. Da kam Jesus gerade zurück von einer großen Verkündigungstour durch Galiläa. Und er wollte ausruhen. Plötzlich erschien wieder eine große Menge von Menschen, woher auch immer. Die Jünger Jesu? Was taten sie? Sie taten das scheinbar einzig Vernünftige und sagten, der Meister braucht jetzt erst einmal Ruhe. Sie schickten diese Leute weg. Aber was tat unser Herr? Bewegt von Mitleid über die, die dort wie Schafe waren und keinen Hirten hatten, er verleugnet sich und dient diesen Menschen. Johannes geht hier also gleichsam in diesen Versen 16 und 17, vom Größeren zum Geringeren, zum Kleineren. Jesus ging in den Tod. Er gab sein Leben dahin für seine Brüder und für seine Schwestern. Aber davor lebte Jesus 33 Jahre hier auf dieser Erde. Und während dieser Zeit opferte er sich jeden Tag. Und was Johannes uns hier sagt, ist Folgendes. Wenn du ein Christ bist, dann ist es nicht wichtig, mit welchen angeblich religiösen Erfahrungen du zu protzen vermagst, durch die du vielleicht andere Leute beeindrucken kannst. Etwa weil du meinst, innere Erleuchtungen empfangen zu haben, eine innere Wärme verspürst oder sonst was. Nein. Die Frage ist, wie stehst du zu deinem Bruder und zu deiner Schwester? Liebe aus Gott, das heißt, dass du deinen Bruder, deine Schwester höher schätzt, höher achtest als dich selbst. Du wirst diesen Bruder lieben, weil du weißt, dass Christus diesen deinen Bruder liebt. Und deswegen liebst du ihn. Deswegen liebst du seine Gemeinde, die Braut Christi. Und wenn du deinen Bruder liebst, dann bist du vermutlich auch sehr schnell, ich sag mal, sensibel, empfindsam für seine Nöte. Gottes Volk, es braucht einander. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche deiner nicht. Der Fuß nicht zum Auge oder zum Ohr. Oh, ist doch egal. Jeder Glaubende gehört zum Leib Christi. Und er braucht den anderen. Und dann reden wir mit ihm, dann gehen wir auf ihn zu, dann suchen wir ihn. Das ist ein Kennzeichen, ein Merkmal von Liebe. Du willst mit dem anderen zusammen sein. Dann reden wir mit ihm. Wir werden versuchen, auch Hindernisse zu beseitigen, Mauern wegzuräumen, die die Beziehung zu unserem Bruder trüben, behindern. Das heißt, wir werden uns bemühen, die Schwächen, auch die Charakterschwächen unseres Bruders zu übersehen und nicht darin rumzubohren und die Fehler breit zu walzen. Und bei demjenigen, den du liebst, wirst du immer den Eindruck haben, du hast nicht genug für ihn getan. Was Liebe ist, denken wir an 1. Korinther Kapitel 13. Die Liebe, sie lässt sich wirklich nicht erbittern. Liebe, das ist die zweite Meile mit ihm zu gehen. Liebe, das ist, wie Johannes es hier sagt, das Leben darzulegen für den Bruder. Ich möchte zum Abschluss noch vier Punkte nennen. Erstens, es ist nicht das Haben von irgendwelchen Gaben, sondern es ist das Praktizieren der Liebe, das im Leben eines Christen zentral steht. Zweitens, Glaube ohne ein liebendes Herz, das ist ein Glaube, den auch die Teufel haben. Sogar die Teufel glauben an die Bibel und sie zittern. Sie tun damit mehr als manche von uns. Aber sie haben keine Liebe. Drittens, wir werden nur lieben, so wie wir es sollen, wenn wir erfassen, wie uns ein ewiger Gott geliebt hat, von Ewigkeit her. Wie sagte schon Jeremia im Alten Testament, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir fortdauern lassen deine Güte. Frei und gnädig ist Gott. Und das Kreuz von Golgatha ist das Zentrum für diese Liebe. Suchst du Liebe, dann geh hin zu diesem Kreuz. Immer und immer wieder. Und dort siehst du, wie Jesus liebte. Wie Jesus seinen Sohn dahingab. Und viertens, wenn du diese Liebe nicht kennst, dann sage ich dir, Sünder, Menschen können Leben aus Gott empfangen. Und wir benötigen den Heiligen Geist, dass wir zu dieser Einsicht kommen, die Augustinus einmal in folgendes Gebet kleidete. Gib, Herr, was du befiehlst, und dann befiehl, was du willst. Das gilt auch für diesen Befehl, dass wir einander lieben sollen. Amen.